Ja, ihr Geliebten Gottes, ich freue mich sehr, wieder hier sein zu dürfen und mit euch Gemeinschaft haben zu dürfen und mit euch Gemeinschaft unter Gottes Wort haben zu dürfen. Mir liegt ein Thema auf dem Herzen, was ich gern mit euch gemeinsam bedenken möchte. Nämlich, es ist ja so, dass wir nun alle 2 Jahre Pandemie hinter uns haben und wer weiß, wie viel noch vor uns ist. Es sind zwar von Lockerung die Rede, aber wer weiß, wie sich alles entwickelt. Und das, was wir erleben, und es gibt ja noch viel mehr als eben nur Corona, du hast die Ukraine schon erwähnt, das, was wir erleben, ist da viel mehr als ein bedrohliches Virus. Es hat ja das Potenzial, uns zu beschäftigen. So sehr zu beschäftigen, dass wir uns von dem Wesentlichen ablenken lassen. Es hat das Potenzial, uns von der Gemeinschaft der Gläubigen fernzuhalten. Es führt zu Spaltungen innerhalb der Gesellschaft, innerhalb von Familien und sogar innerhalb der Gemeinde. Und es beschäftigt uns, es bedrängt uns so sehr, dass wir gar nicht dazu kommen, auf das Droben zu sinnen, weil uns das hier unten alles abverlangt. Ihr müsst keine Sorge haben, ich will nicht über Politik reden, will also auch gar nichts weiter zu Corona sagen. Hab natürlich auch meine Meinung dazu, wie jeder andere ja auch. Und ich möchte betonen, dass ich alle Sichtweisen, sämtliche Sichtweisen, die mir bisher begegnet sind, die kann ich sehr gut verstehen. Die einen haben wirklich Furcht und Angst vor einem krankmachenden Virus, können sich gar nicht genug davor schützen. Und die anderen sehen überhaupt keine Gefahr und denken, ist doch noch nicht mal wie eine Grippe. Braucht gar keinen Schutz. Und dazwischen jede Schattierung. Ja. Dann wurde das Erzgebirge auch bei uns im Westen zeitlang stark beschimpft. Also und umgekehrt, es wurden Autos zerkratzt und zerstört, weil das falsche Nummernschild da drauf war. Und man hat gedacht, wie können diese Menschen hier zu uns kommen und uns die Gefahr hierhin bringen? Oder die Impfung. Die einen wollen die Impfpflicht, weil sie davon überzeugt sind. Und die anderen lehnen es ab, weil sie davon überzeugt sind. Und auch hier jede Schattierung dazwischen. Und auch da gibt es ja innerhalb der Christenheit kontroverse Sichtweisen. Die einen sind der Überzeugung, es ist gerade die christliche Pflicht der Nächstenliebe, sich impfen zu lassen. Und andere sagen es genau umgekehrt und sagen, nur das sind echte Christen, welche der Impfung wehren. Andere haben weder Angst noch verharmlosen das Virus und lehnen aber trotzdem die Maßnahmen ab, weil sie darin einen Angriff gerade bei der Impfung auf Gottes Schöpfungsordnung sehen und nehmen lieber Lasten auf sich bis hin zur Entlassung aus dem Beruf, weil sie Gott mehr gehorchen wollen als Menschen. Meine persönliche Überzeugung soll gar nicht zur Sprache kommen. Ich will aber die Frage stellen, kann denn eine Krankheit oder ein Zustand, der im 21. Jahrhundert in diese Welt hineinkommt, kann der denn die Absichten und Verheißungen Gottes, die bereits vor Grundlegung der Welt Bestand hatten, außer Kraft setzen? Die Antwort ist doch ganz klar. Niemals kann das sein. Steht ja schon so im Galaterbrief, zwar in einem anderen Zusammenhang, da geht es um das Gesetz. Ja, da steht in Galater 3, Vers 17, ein von Gott schon früher gültig gemachter Bund kann durch ein Gesetz, das 430 Jahre danach gegeben wurde, doch nicht für ungültig erklärt werden, um dadurch die Verheißungen aufzuheben. Wovor müssen wir uns also fürchten? Wenn Gottes Wort uns doch zuspricht, sorgt euch um nichts. Lasst in allem eure Bitten im Gebet und Flehen mit Danksagung vor Gott bekannt werden. Dann wird der Friede Gottes, der allem Denksinn weit überlegen ist, eure Herzen und eure Gedanken wie in einer Feste in Christus Jesus bewahren. Oder an anderer Stelle, Matthäus 10. Fürchtet euch nicht, vor denen, die den Leib töten, die Seele aber nicht zu töten vermögen. Fürchtet vielmehr den, der sowohl Seele als Leib zu verderben vermag. Wieso also lassen wir es zu Spannungen und Spaltungen innerhalb des Christusleibes kommen, wo Gott doch die Einheit bereits geschaffen hat und uns aufruft, befleißigt euch, die Einheit des Geistes durch das Band des Friedens zu halten. Zu halten. Die Einheit ist bereits da. Sie ist gewirkt. Sie ist gewirkt durch den Geist Gottes. Das lesen wir in Epheser 2. Und dieser Geist ist es, der uns zu Gliedern seines Leibes macht. Ich will einen Vers lesen. Nun aber, Epheser 2, Vers 13. Nun aber in Christus Jesus seid ihr, die ihr einst ferne wart, durch Christi Blut zu Nahestehenden geworden. Wir müssen kurz innehalten. Jahrhundertelang hatte Gott sein Auswahlvolk Israel im Fokus. Alle anderen waren ferne. Wir aus den Nationen waren ferne. Ohne Verheißungen, ohne Hoffnung in dieser Welt. So lange, bis für Gott die Zeit reif war für eine zweite Heilskörperschaft. Vorher nur Israel. Und nun zudem auch die Auswahl aus den Nationen. Und da ist er, und ich lese jetzt den Vers von eben weiter, also Epheser 2, Vers 13, da ist er unser Friede geworden, der die beiden eins gemacht und die Mittelmauer der Umfriedung, die Feindschaft in seinem Fleisch niedergerissen hat. Ich springe zu Vers 16, indem er Frieden machte und die beiden in einem Leib mit Gott durch das Kreuz auszusöhnen, weil wir beide, aufpassen, durch ihn in einem Geist Zutritt zum Vater haben. Es ist der Geist Gottes, der uns zu Gliedern seines Leibes macht. Und dieser Geist bedeutet Harmonie und Frieden und Einssein mit dem Wesen des Vaters. Und dieser Geist ist Einheit und nicht Trennung. Und was machen wir? Anstatt uns auf diesen Geist der Einheit zu besinnen, lassen wir uns von der Finsternis angreifen und reagieren auf die Ungerechtigkeiten. Wir bauen Bollwerke unserer eigenen Vernunft auf. Dabei gilt es doch, diese Bollwerke abzubauen, niederzureißen. 2. Korinther, da heißt es, wir kämpfen nicht fleischlich, sondern sind vermögend für Gott, indem wir Vernunftschlüsse, Gedankengänge und Beweisführungen niederreißen, die sich wie Festungen aufgebaut haben und wieder die Erkenntnis Gottes erheben. Nehmen wir doch alle eigenen Gedanken unter den Gehorsam des Christus gefangen. Der Geist Gottes ist schließlich nicht nur ein Geist, der eint, sondern auch ein Geist der Kraft, der wirksamen Kraft und nicht der Furcht. Ein Geist der gesunden Vernunft und nicht der eigenen Vernunftschlüsse. Und das, was uns bei Corona das Leben schwer macht, ist doch nur ein Aspekt. Da kommen doch noch beliebig viel andere hinzu. Wir nannten es schon, die Krise in der Ukraine und die kriegerischen Handlungen. Da wollen wir an die Menschen, die da in Not haben, denken und fürbitten, gerade für die Glaubensgeschwister. Was kommt noch und beschäftigt unsere Gesellschaft? Das ganze Gender, die Klimadebatte, wie viel Zustimmung finden die Vertreter der sogenannten letzten Generation? Allein auf den Gedanken zu kommen, die letzte Generation zu sein, zeigt doch, dass überhaupt gar kein Gottesbezug mehr da ist. Wer Gottes Wort kennt, der weiß doch, dass auf dieser Erde ein tausendjähriges Reich errichtet wird. Die Erde, wie wir sie kennen, hält also mindestens noch 1000 Jahre. Da können wir sicher sein. Insgesamt, es ist zweifelsohne Unrecht, was vielerorts geschieht. Es ist ein Auflehnen gegen Gottes Ordnungen. Hass und Diffamierung, Diskriminierung, Ablehnung, Angst, Wut, Beleidigung, Anfeindungen, Schikane, Zorn. Reagieren wir also auf diese Ungerechtigkeiten, indem jeder seine eigene Sichtweise, seinen eigenen Standpunkt umso vehementer vertritt? Weshalb anerkennen wir nicht die Sicht des anderen? Ich meine jetzt nicht, dass wir unsere eigenen Überzeugungen über Bord werfen und um des lieben Friedens willen genauso denken wie der andere. Nee, das nicht. Ich meine viel eher, warum lassen wir den anderen mit seiner Sicht nicht stehen und akzeptieren es, dass er anders da ist? Auch wenn es nach unserer Meinung fehlgeleitet ist, nur weil es nicht unserer Überzeugung entspricht. Jeder ist doch für sich selbst vor Gott verantwortlich und muss für sich selbst zu einer Beurteilung der Lage kommen und dann danach handeln. Römer 14 sagt uns, habe du den Glauben, den du hast, für dich selbst, im Angesicht Gottes. Und alles, was dann nicht aus Glauben geschieht, das ist Sünde. Ich sage, diese ganze Pandemie hält uns den Spiegel vor und zeigt uns unsere Ich-Bezogenheit und Unvollkommenheit. Üben wir uns also darin, so wie Paulus sagt, in einem Miteinander des Wohlwollens und der Liebe. Ist ein schöner Vers aus Epheser 4, Vers 31. Da heißt es, alles an Bitterkeit, Grimm und Zorn, alles Geschrei, alle Lästerung sei von euch genommen, überhaupt jedes üble Wesen. Und jetzt werdet aber gegeneinander gütig und im Innersten wohlwollend. Erweist euch gegenseitig Gnade, wie auch Gott euch in Christus Gnade erweist. Sehen wir an den ganzen Umständen, bei den Dingen, die uns gerade in der Welt beschäftigen, sehen wir da nicht viel eher, dass Gott wirkt? Gott greift doch ein in unser Weltgeschehen, wie er es seit eh und je getan hat. Er ordnet das Weltgeschehen und die Gesellschaft derart, wie es seine vorhergesehenen zukünftigen Ereignisse es erfordern. Er führt seinen Plan aus, bringt seine Absichten zur Vollerfüllung. Gott hat seit jeher eingegriffen ins Weltgeschehen. Er versperrt den Menschen das Paradies. Er lässt die Großmacht Ägypten untergehen. Er lässt den Provinzort Rom zur Weltmacht aufsteigen, justament genau dann, wann es gebraucht wird zur Erfüllung der Prophezeiungen mit der Geburt Jesu. Die Römer wollten eine Volkszählung. Unter israelischer Herrschaft hat es davon nichts gegeben. Die Römer hatten als Todesstrafe Kreuzigung. In Israel wurde sonst gesteinigt. All das musste also sein, damit sich die Schrift erfüllt. Und damit sich die Schrift erfüllt, greift der Allmächtige ins Weltgeschehen ein. Damals wie heute. Und schon damals hat er etwas gesagt, was auch heute brandaktuell ist. Ein Vers aus Jesaja 10, Vers 1. Habe ich mir nicht ausgedacht, steht wirklich da. Wehe denen, die ungerechte Gesetze machen und die unrechtes Urteil schreiben, auf dass sie die Sache der Armen beugen und Gewalt üben am Recht. Durch Corona sehen wir, dass nun plötzlich Dinge denkbar werden und möglich werden, die bisher undenkbar in unserer Gesellschaft waren. Kaufen und Verkaufen wird einstmals nur möglich werden für den, der dieses Mahlzeichen trägt. Ich konnte mir bisher nicht vorstellen, wie soll das denn gehen? Wie soll das umgesetzt werden? Jetzt kann ich mir eine Vorstellung machen. Ich sage es direkt dazu, ich denke bestimmt nicht, dass die Impfung mit dem Mahlzeichen aus der Offenbarung gleichzusetzen ist. Dennoch erleben wir doch eine Hinführung und Vorbereitung zu den zukünftigen Zuständen. Die werden, wenn sie denn erfüllt werden, wenn die Zeit reif ist, werden sie ja nicht auf einmal gerade da sein. Das sagt ja schon der Begriff, wenn die Zeit reif ist. Sondern es wird einen Fortschritt, ein Wachstum, eine Entwicklung dazu geben. Und das erleben wir gerade mit. Und dürfen durchaus schon jetzt unsere Häupter erheben, dass wir gut sehen und beobachten können. Denn die Zeit unserer Erlösung kommt immer näher. Und darauf warten wir, das erwarten wir, dass unser Herr bald kommt zur Heimholung seiner Gemeinde. Das Haupt und die Glieder, dass sie zusammenkommen. Wer weiß, wie bald das sein wird. Und lasst uns die Zeit, bis das soweit ist, nutzen für das, was jetzt dran ist. Dran ist die Zubereitung des Leibes des Christus. Nicht dran ist, sich ablenken zu lassen von den Nebenkriegsschauplätzen einer Pandemie. Nicht dran ist es, auf unser Wollen zu achten, unsere Überzeugungen durchzusetzen. Die mögen noch so fundiert und korrekt sein. Dran ist, auf ihn zu sehen, den Urheber und Vollender. Dran ist, dass wir alle, so steht's in 2. Korinther 3, Vers 18, dass wir alle mit enthülltem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn anschauen und dann widerspiegeln und dadurch in sein Bild umgestaltet werden, von seiner Herrlichkeit umgestaltet werden zu seiner Herrlichkeit. Das soll für heute und morgen das Thema sein. Die Zubereitung des Christusleibes, das ist jetzt dran. Lassen wir uns dieses Ziel nicht verrücken. Bei der Betrachtung dieses Ziels will ich zwei Schwerpunkte setzen. Der eine, der ist heute dran, das ist der Wille Gottes. Dass Gott, der souverän ist und seinen Willen, seine Absichten, seine Ziele verfolgt und erreicht. Und auf den anderen Schwerpunkt wollen wir morgen eingehen. Dann geht es darum, dass die Zubereitung des Christusleibes und die Auferbauung der Gemeinde bis zur Vollendung durchgeführt wird. Und zwar sowohl bis zur Vollendung der Gemeinde selber, als auch Vollendung aller Liebesabsichten des Vaters an und mit dem ganzen All. Das ist das Ziel. Und das wollen wir in den Fokus nehmen, gerade für unser Alltagsleben in den Fokus nehmen, dass wir uns dieses Ziel nicht verrücken lassen und wir uns jetzt nicht verrückt machen lassen von den Irrungen und Wirrungen dieses Äons. Und dieses Ziel der Zubereitung des Christusleibes ist ja nur ein Etappenziel. Für die Zubereitung ist es notwendig, das Hauptziel zu kennen. Und das Hauptziel Gottes ist ganz klar formuliert. 1. Korinther 8, Abvers 4. Es gibt keinen anderen Gott außer dem einen. Denn wenn es auch sogenannte Götter gibt, sei es im Himmel oder auf Erden, ebenso wie da viele Götter und viele Herren sind, so ist doch für uns nur einer Gott, der Vater, aus dem das All ist, und wir zu ihm hingewandt und nur einer Herr, Jesus Christus, durch den das All geworden ist und wir sind es durch ihn. Für die Welt gibt es viele Götter, für uns nur den einen. Und dieser eine, das ist Yahweh, das bedeutet, ich bin, der ich bin. Das bedeutet, ich werde sein, der ich sein werde. Ohne Anfang, ohne Ende, der ewig Seiende, der dabei Seiende, der selbst Existierende, der Einzigartige, der von sich selbst ist und der in sich selbst ist. Ich bin derselbe gestern, heute und in allen Äonen und durch alle Äonen hindurch. Ich bin der Unwandelbare, der Unveränderliche, bei dem es kein Nachhererkennen gibt, weil Gott alle Dinge ja auf einmal sieht. Ich bin der Allmächtige, der Allgegenwärtige, der Alleswirkende. Ich bin Yahweh. So gibt sich Gott dem Mose am brennenden Dornbusch zu erkennen. Als der Souverän gibt er sich zu erkennen. Und er beweist seine Souveränität direkt im Anschluss an Pharao. Der souveräne Gott verhärtet das Herz des Pharaos, so lange bis die Zeit erfüllt war. Und dann öffnet Gott für einen kleinen Moment einen Kairos, eine Gottesstunde, und der Pharao lässt das Volk ziehen. Einen kurzen Moment später bereut er es schon wieder und eilt den Israeliten nach. Aber der Gottesmoment, den Kairos, den konnte er nicht mehr rückgängig machen. Gott hat es gewirkt, dass sein Volk aus Ägypten freikommt. Das war kein einmaliger Beweis der Souveränität Gottes. Er beweist sich immer wieder, auch nachher, als Mose am Sinai für sein halsstarriges Volk fleht. Psalm 106 sagt es uns so klar. Da sprach Yahweh, dass er sie vertilgen wollte, wenn nicht Mose, sein Auserwählter, vor ihm in den Riss gestanden hätte, um seinen Grimm vom Verderben abzuwenden. Wir lesen die Begebenheit in 2. Mose 32 ab Vers 7. Die hatten sich ein gegossenes Kalb gemacht, haben das angebetet, ihm geopfert. Und Yahweh sprach zu Mose: Ich sehe, dass es ein halsstarriges Volk ist. Und nun lass mich meinen Zorn über sie ergrimmen und sie vertilgen. So will ich dich, also den Mose, zum großen Volk machen. Der Mose hat's nicht angenommen. Er flehte vor Yahweh, seinem Gott, und sprach: Ach, Yahweh, warum will dein Zorn ergrimmen über dein Volk, das du mit großer Kraft und starker Hand hast aus Ägyptenland geführt? Warum sollen die Ägypter sagen und sprechen, er hat sie zu ihrem Unglück ausgeführt, dass er sie erwürge im Gebirge und vertilge vom Erdboden? Kehre dich von deinem Grimm, deines Zornes, und lass dich gereuen des Übels deines Volkes. Gedenke an deine Diener Abraham, Isaak und Israel. Und jetzt kommt der wichtige Satz, denen du bei dir selbst geschworen und verheißen hast. Um seiner eigenen Verheißung willen führt Gott Israel ans Ziel. Gott scheitert weder an der großen Macht des damals größten Herrschers Pharao, noch scheitert Gott an der Macht der Halsstarrigkeit und Eigenwilligkeit seines Volkes. Gottes Verheißungen und Eidschwüre gehen alle in Erfüllung, ohne Ausnahme. In Erfüllung bedeutet mehr als gerade so mit letzter Kraft ins Ziel erreicht. In Erfüllung gehen heißt, sie werden in die Fülle gebracht. Sie kommen zur vollen Ausreife. Der Baum steht voller Blüten. Die Ernte ist reif und zahlreich und gut. Aber was antwortet Gott noch auf die priesterliche Fürbitte des Mose? Und Yahweh sprach zu Mose: Wer gegen mich gesündigt hat, den werde ich aus meinem Buch auslöschen. Und nun geh hin, führ das Volk, wohin ich dir gesagt habe. Siehe, mein Engel wird vor dir herziehen, und am Tage meiner Heimsuchung werde ich ihre Sünde an ihnen heimsuchen. Gott lässt die Sünde nicht ungestraft. Die muss gezahlt werden. Aber wie wir heute wissen, ist sie seit 2000 Jahren bezahlt, vollends bezahlt, ein für alle Mal, durch Jesus Christus, den Sohn des lebendigen Gottes. Und wie wir weiter wissen, wird Israel ganz gerettet werden, trotz seiner Halsstarrigkeit. Gottes Ziele und Pläne und Verheißungen werden souverän zur Erfüllung gebracht. Und das nicht gegen alle Widerstände oder trotz allen Widerständen, sondern, aufpassen, vermittels aller Widerstände. Gott nutzt die Widerstände als Werkzeuge, um seine Ziele zur Ausreife zu bringen. So souverän ist Gott. Er nennt sich an anderer Stelle der Elion, der Allerhöchste, der mit der höchsten Autorität. Der ist wirklich der, der ganz oben ist. Wir haben das Bild von denen, die mit Josef im Gefängnis waren. Die hatten Träume, der Mundschenk und der Bäcker. Im Traum des Bäckers trug dieser drei Körbe. Und der oberste von den dreien, das ist der Elion. Also der, der ganz oben ist. Das ist das Wesen Gottes, ganz oben zu sein. Er steht über allem und über allen. Und das gilt auch für seinen Willen. Auch sein Willen und Wollen steht über allem Willen und Wollen seiner Geschöpfe. Würdig bist du, sagt die Offenbarung. Würdig bist du, Herr, unser Herr und Gott, Verherrlichung, Ehre und Macht zu erhalten, weil du das All erschaffen hast und es durch und für deinen Willen war und erschaffen ist. Um seinetwillen ist das ganze All, was je ins Dasein gerufen wurde, untersteht der Willenabsicht Gottes. Ein Gott, ein Vater aller, der über allen ist und durch alle und in allen wirkt, schreibt Paulus den Ephesern. Er ist also nicht nur Gott und Schöpfer aller, dass er über allen steht, sondern er ist auch Vater aller. Das heißt, er und nur er zeugt uns in sein Leben hinein, sonst wäre er nicht unser Vater. Und so neugezeugt tragen wir sein Wesen in uns. Das ist viel mehr als geschaffen zu sein. Zuerst ist er ein Vater über allen, dann durch alle und schließlich in allen. So haben wir es gerade gelesen in Epheser 4, Vers 6. Ein Gott, ein Vater aller, der über allen ist und durch alle und in allen wirkt. Denken auch an Römer 11, wo derselbe Dreiklang zu hören ist. Aus ihm, durch ihm und zu ihm hin oder in ihn hinein ist das All. Wir denken an Abraham, der Vater der Höhe, der zu Abraham wurde, dem Vater der Menge. Es ist Gott also nicht genug, als erhabener Schöpfer über seiner Schöpfung zu thronen und von ihr angebetet und verherrlicht zu werden. Er will in allen alles sein. Das ist das Ziel Gottes, dass er sei alles in allen. Und dass wir dieses Ziel kennen dürfen, das ist doch lauter Gnade, dass Gott uns in all unserer Schwachheit, die doch da ist, in all unserer Schwachheit und Begrenztheit des Diesseits, diesen Schatz in irdenen Gefäßen gegeben hat. Das ist Gnade, aber auch Verantwortung. Wir dürfen es wissen und uns darüber freuen und ihn loben. Doch es stellt uns auch in die Verantwortung, dem Ziele zu uns auszurichten und ausrichten zu lassen. In dem Namen Jesu wird sich jedes Knie beugen, schreibt Paulus in Philipper. Und damit auch gar kein Zweifel aufkommt, fügt Gottes Wort noch hinzu, unter jedes Knie, unter aller Knie sind auch tatsächlich alle zu verstehen, nämlich alle, und jetzt geht der Vers weiter aus Philipper 2, Vers 11, alle in den Himmeln, im Irdischen und im Unterirdischen. Und jede Zunge huldige, bekenne, wir kennen das Wort ex homologeo, also aus dem Inneren heraus übereinstimmend bekenne, Herr ist Jesus Christus zur Verherrlichung Gottes. Doch nicht nur zur Verherrlichung Gottes, sondern Gottes des Vaters. Hier ist kein zähneknirschendes Unterwerfenwerden gemeint, sondern alle bekennen sich zu ihm als ihren Vater. Aus dem Innersten eines jeden Einzelnen ertönt der Gleichklang, die Übereinstimmung, die Harmonie mit dem Christus. Dann hat er also alle in sein Gottesleben hineingezeugt und ist in allen Vater. Gott führt seinen Willen, seine Absichten, sein Vorhaben aus und bringt es zum Ziel und führt es in die Vollendung. Und wir sind dabei der Anfang. Wird das denn in unserem Leben deutlich, dass wir ihm jetzt schon huldigen und bekennen und aus dem Inneren heraus mit ihm und seinem Willen übereinstimmen? Stimmt unser Wille mit seinem überein? All seine Verheißungen sind doch Ja und Amen in ihm. Das hat Gott in der bisherigen Heilsgeschichte doch zigfach schon erwiesen und wird es auch in Zukunft und in der Vollendung völlig erweisen. Denken wir, hatten es schon gesagt, an Israel. Er hat sein Volk aus Ägypten rausgeführt und durch die Wüste ins verheißene Land bringen wollen und hat es auch vollbracht. Denken wir an Josef. Die Brüder hatten böse Absichten, aber Gott gedachte, es gut zu machen. Denken wir an Nebukadnezar. Er ist der mächtige Weltbeherrscher und musste für 7 Zeiten gedemütigt werden, um schließlich aus ganzem Herzen zu bekennen. Wir können das nachlesen in Daniel 4. Nur Gott ist der Höchste. Alle Bewohner der Erde werden wie nichts geachtet und nach seinem Willen tut er mit dem Heer des Himmels und mit den Bewohnern der Erde. Da ist niemand, der seine Hand wehren und zu ihm sagen könnte, was tust du? Denken wir an die Jünger, denken wir an Paulus. Und deren Beispiele sind vielfach und vielfältig, dass Gott seinen eigenen Willen zur Durchführung bringt. Er sagt, ich bin Yahweh und sonst ist keiner mir, kein Gott. Ich gürtete dich, du kanntest mich nicht. Auf dass man wisse, vom Aufgang der Sonne und von ihrem Niedergang her, dass außer mir gar keiner ist. Ich bin Yahweh, sonst ist keiner, der ich das Licht bilde und die Finsternis schaffe, den Frieden mache und das Unglück schaffe. Ich, Yahweh, bin es, der das alles wirkt. Jesaja 45, Vers 5. Und an der anderen Stelle in Jesaja 14, Vers 24 lesen wir, Yahweh, der Heerscharen, hat beschlossen. Wer wird's vereiteln? Seine ausgestreckte Hand, wer könnte sie abwenden? Er ist wahrhaft ein weiser Baumeister. Wer ließe von euch einen Turm bauen und setzt sich doch nicht zuerst hin, um die Kosten zu berechnen, ob er auch Mittel zur Ausführung habe? Sonst hat er den Grund gelegt, aber vermag den Bau nicht zu vollenden. Und alle, die zuschauen, oh, jetzt steht da was, fangen an, ihn zu verhöhnen und sagen, dieser Mensch fängt zu bauen an und vermag nicht, es zu vollenden. Kann das sein, dass Gott Gegenstand der Verhöhnung wird? Kann doch nicht sein. Kann Gott nicht, auch wenn das Geschöpf nicht will? Oder will Gott nicht mehr, wenn das Geschöpf nicht will? Wir lesen hier von einem Bau. Solange der Bau noch im Bau ist, ist er auch nicht fertig. Da kann es sein, dass manche Steine auch tatsächlich mal auf Seite gelegt werden, weil sie nicht passen. Und dort beiseite gelegt, werden sie behauen und angepasst und schließlich doch verwendet. Und die Geschöpfe, werden die gezwungen mitzumachen? Nein, werden nicht gezwungen. Wir haben es doch gelesen von Halsstarrigkeit und Eigensinnigkeit, gerade des Volkes Israels in der Wüste. Solange sie nicht wollen, lässt Gott sie gewähren. Aber er setzt eine ganze Heilsgeschichte in Bewegung und beruft zu seinem Dienst Hirten und Propheten und Priester, die für das Volk und für die Menschen eintreten. Beruft sich Heilskörperschaften, die für die Schöpfung eintreten, um schließlich sogar die letzte Klaue aus der Macht des Todes herauszuführen, weil das sein Wille ist. Gott kennt uns von Ferne. Er hat uns also zuvor erkannt. Er kennt uns. Er weiß, was auf ihn zukommt, bevor wir waren, und hat deshalb alles zur Rettung aller vorgesehen, vorbereitet, bevor auch nur ein Geschöpf geschaffen war. Ich denke manchmal, wir brauchen den Schöpfungsbericht gar nicht zu Ende zu lesen. Wir müssen nur die ersten Verse lesen, wo es heißt, die Erde ward wüst und leer. Als Gott gemerkt hat, dass es Auflehnung im Himmel geben ihn gibt, er hätte doch nochmal alles zusammenrollen und wegpacken können, im wahrsten Sinn des Wortes. Das hätte kein Mensch gemerkt, weil noch keiner da war. Dass Gott da weitermacht und nicht stehen bleibt und sagt, nee, mache ich nochmal neu, ist doch schon Beweis genug, dass er weitermacht und zum Ziel kommt. Wir haben von der ausgestreckten Hand gerade gelesen. Die ausgestreckte rechte Hand, das ist der Christus. Die rechte ist erhöht und behält den Sieg. Die rechte Yahwehs ist erhoben. Die rechte Yahwehs tut mächtige Taten. Und zu dem Christus gehört auch sein Leib. Und das sind wir. Wenn der Herr uns zu sich holt und seine Gemeinde vollendet, dann wird das unsere Aufgabe, mit dem Christus alles zum Sieg zu führen. Mit dem Christus den Willen des Vaters zur Fülle zu bringen. Ja, von jeher, so steht's in Jesaja 43, Vers 13, bin ich derselbe Da ist niemand, der aus meiner Hand errette. Ich wirke, wer kann es wenden? Wird nicht die Souveränität Gottes in seinem Wort geradezu herausgestellt? Denn ich weiß, sagt der Psalmist, 135, Vers 5, dass Jahwe groß ist und unser Herr groß vor allen Göttern. Alles, was Jahwe wohlgefällt, tut er in den Himmeln, auf der Erde, in den Meeren und in allen Tiefen. Tiefen sind ein Bild für die Gerichte Gottes bis hin zur Totenwelt. Das Gericht selbst macht das Geschöpf nicht besser, aber das Gericht lässt das Geschöpf Gerechtigkeit lernen, Recht und Rettung lernen. Denn das ist schön und willkommen vor den Augen Gottes, unseres Retters, der will, dass alle Menschen gerettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Wer lesen will, dass allen geholfen wird, bitte sehr, der kann das meinetwegen lesen, es ist für mich kein Unterschied. Gott hilft doch nicht nur ein bisschen, Gott hilft bis zur Vollendung und das ist Rettung. Und wer da den zweite Satzhälfte liest, dass er sieht, da steht, zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Erkenntnis der Wahrheit. Was ist das denn? Johannes 17, Vers 3, das ist das, da heißt es, ewige oder äonische Leben, dass sie dich erkennen, den allein wahrhaften Gott und den du ausgesandt hast, Jesus Christus. Erkenntnis der Wahrheit ist Erkenntnis des allein wahrhaften Gott und das ist Leben. Das ist vom Tod zum Leben hinübergelangen. Er macht uns das Geheimnis seines Willens bekannt, nach seinem Wohlgefallen, dass er sich in ihm vorsetzte für eine Verwaltung der Vervollständigung der Fristen, um in Christus das All aufzuhaupten, steht in Epheser 1, Vers 9, das All aufzuhaupten, beides, das in den Himmeln und das auf der Erde. In ihm hat auch uns das Los getroffen, die wir vorherbestimmt sind, dem Vorsatz dessen gemäß, der alles nach dem Ratschluss seines Willens bewirkt, damit wir zum Lobpreis seiner Herrlichkeit sein, die wir in früher Erwartung in Christus haben. Und was ist das Ziel seines Ratschlusses? Was ist das Ziel seines Willens? In Christus das All aufzuhaupten. Mit anderen Worten, das gesamte Weltenall wird dahin geführt, dass sie unter dem Haupte Christus ihren Platz haben. Und wenn dann das ganze All in Ordnung gebracht ist, und zwar in die Ordnung, dass es unter dem Christushaupt seinen rechtmäßigen Platz hat, dann wird sich dieser Christus, der das Haupt über allen und allem ist, der wird sich mitsamt dem All unter den Vater unterordnen, auf dass Gott alles in allen sei. Und wir dürfen diesen Platz unter dem Christushaupt heute schon haben. Ist uns diese Gnade bewusst? Wenn der Geist Gottes uns aus dem Tode ins Leben führt, dann führt er uns als Glieder seines Leibes hinein in den Christus. Epheser 1, Vers 5, in Liebe hat er uns zum Sohnesstand in Christus Jesus vorherbestimmt, nach dem Wohlgefallen seines Willens, zum Lobpreis der Herrlichkeit seiner Gnade, die uns in dem Geliebten begnadet. Die Schöpfung, das Volk Israel, Jona, Saulus, Demas, alle leben ihren Eigenwillen aus und Gott lässt sie. Gott lässt den verlorenen Sohn, die verlorenen Söhne laufen und gibt sie tatsächlich dahin, wenn sie das so wollen, bis hin zum Tode, dass sie schließlich aus dem Tod ins Leben geführt werden. Vom verlorenen Sohn heißt es, dass er tot war und zurückkam. Die Folgen des Eigenwillens ist Dahingabe und Gericht. Wie oft, das ist der bekannte Vers aus Matthäus, wie oft wollte ich deine Kinder versammeln, so wie eine Henne ihre Küchlein unter den Flügeln versammelt, aber ihr habt einfach nicht gewollt. Siehe, euer Haus wird euch öde gelassen werden, Denn ich sage euch, von jetzt an werdet ihr mich keinesfalls gewahren, bis ihr dereinst sagt, gesegnet sei, der da kommt im Namen des Herrn. Gerade gelesen, ihr wollt nicht. Danach gelesen, irgendwann, bis ihr dereinst sagt, wir wollen. Gesegnet sei der, der kommt im Namen des Herrn. Die Folge von Gericht ist immer Heil. Der Töpfer hat Autorität und Vollmacht und Souveränität. Er bestimmt, welchen Ton er als erstes nimmt. Er bestimmt, welche Art Gefäß er formt. Er bestimmt, wann er den restlichen Ton formen will. Und wehe dem, der mit seinem Bildner rechnet, ein Tongefäß unter irdenen Tongefäßen. Darf wohl der Ton zu seinem Bildner sagen, was machst du? In der Gegenwart Gottes lernte Mose ihn kennen. Wir hatten es gesagt am Dornbusch, wo Gott sich ihm offenbart. Und führte sein Volk aus der Knechtschaft. In der Gegenwart des Christus lernte Paulus ihn kennen, als ihn der Lichtglanz der Herrlichkeit Gottes umstrahlte. Und er formte die Gemeinde. In der Gegenwart des Christus aus Haupt und Gliedern lernt die verlorene Schöpfung ihn kennen und wird geformt und geführt aus dem Tod zum Leben. Die Heilsgeschichte umfasst den absoluten und souveränen Willen Gottes und den Freiraum des geschöpflichen Willens. Gottes Weg und Ziel bis zur Vollendung, aber auch der geschöpfliche Abfall und Ablehnung und Widerstrebung und Sünde und Tod. Eigenwille. Ich bin aber vorsichtig, was den freien Willen angeht. Wille und Entscheidung. Wir treffen keine Bauchentscheidungen oder Ad-hoc-Entscheidungen. Jede Entscheidung, die wir treffen, ist das Gesamtergebnis aller Erfahrungen, die wir im Leben bisher gemacht haben. Alle Erfahrungen, alle Vorstellungen, alle Wünsche, alles beeinflusst unseren Willen. Deswegen kommen auch so viele unterschiedliche Meinungen zustande, weil jeder ganz individuell im Leben geführt wurde. Gott lässt dem Geschöpf die Freiheit, sich selbst zu verwirklichen. Alles, was an Sündenverderben eine Zeit lang sich ausbreitet, ist in Gottes Heilsplan schon berücksichtigt und einkalkuliert. In 1. Petrus 1, Vers 19 steht, wenn ihr den Vater anruft, der ja ohne Ansehen der Person nach eines jeden Werk richtet, so geht für die Zeit eures hiesigen Verweilens in Furcht einher, da ihr wisst, dass ihr nicht mit vergänglichem Silber oder Gold von eurem eigenen Verhalten nach väterlicher Überlieferung losgekauft wurdet, sondern mit dem kostbaren Blut Christi als eines makellosen und fleckenloses Lammes, vorhererkannt vor dem Niederwurf der Welt, geoffenbart in der letzten Zeit um euretwillen, die ihr durch ihn an Gott gläubig geworden seid, der ihn aus den Toten aufweckt und ihm die Herrlichkeit gegeben hat, so dass euer Glaube und eure Zuversicht auf Gott gerichtet sei. Die Erlösung ist älter als die Schöpfung. Gott hat es vorhergesehen und kennt uns von ferne. Gott lässt dem Menschen den Freiraum zur Entscheidung. Gehorsam oder ungehorsam? Glaube oder Unglaube? Unterordnung oder Rebellion? Das Geschöpf darf dazu seinen eigenen Weg suchen und gehen. Aber Obacht, der Wille des Menschen ist nicht wirklich frei. Wir meinen wohl, die Gedanken sind frei, wir wären in unserem Willen souverän. Aber das ist nicht der Fall, wirklich frei sind wir nicht. Denken wir daran, steht doch da. Der natürliche Mensch kann Gott nicht gefallen. 1. Korinther 2, Vers 14, der seelische Mensch, der natürliche Mensch nimmt nichts von den Tiefen des Geistes Gottes an. Sie sind in Torheit. Er kann sie nicht erkennen, da sie nur geistlich erforscht werden können. Hatten wir nicht eingangs gesagt, das macht uns zu Gliedern seines Leibes, dass wir seinen Geist haben? Und wer den nicht hat, ist eben ein seelischer, natürlicher Mensch. Der geistlich gesinnte Mensch erforscht alles, er selbst aber wird von keinem seelisch Gesinnten erforscht. Wer hat den Sinn des Herrn erkannt? Wer wird daraus was entnehmen? Wir aber haben den Sinn, wir haben den Geist des Christus. Das zeichnet den neuen Menschen in uns ja aus, dass wir seinen Geist haben. In unserem natürlichen, alten Wesen sind wir tot. Da gibt es keinen, der Gott ernstlich sucht. Römer 3, Vers 11, gibt keinen Gerechten, nicht mal einen. Keiner ist verständig, gibt keinen, der Gott ernstlich sucht. Alle meiden sie ihn und sind zugleich unbrauchbar geworden. Es gibt keinen, der Güte erweist, nicht mal einen einzigen. Zu Gott finden, zu ihm umkehren, uns für ihn entscheiden, das kann der natürliche Mensch erst dann, wenn Gott sein Gottes Leben in den Menschen hineingezeugt hat, wenn das irdene Gefäß einen Schatz erhalten hat. Er schafft beides, das Wollen und das Vollbringen. Aus der Gnade seid ihr gerettet, durch Glauben. Nicht aus euch, sondern Gottes Gnade, Gottes Gabe ist es. Nicht aus Werken, dass sich niemand rühme. Und von denen, die zum Glauben kamen, sagt die Apostelgeschichte, alle, die zu äonischem Leben verordnet waren, die kamen zum Glauben. Epheser spricht von der Auserwählung vor Grundlegung der Welt. Und in Thessalonicher steht, Thessalonicher 2, Vers 13, wir sind Gott alle Zeit zu danken schuldig, eurethalben, vom Herrn geliebten Brüder, da euch Gott von Anfang an vorgezogen hat zur Rettung, in Heiligung des Geistes und im Glauben an die Wahrheit, zu der er auch uns durch unser Evangelium berufen hat, zur Aneignung der Herrlichkeit unseres Herrn Jesus Christus. Unsere Bekehrung zu ihm ist also sein Werk in uns. Und erst durch den erneuerten Geist können wir ihm antworten und ihn widerspiegeln und ihn wieder lieben. Und dennoch steht der Mensch, auch der natürliche Mensch, in Verantwortung vor Gott. Der Herr wird einst urteilen über das Werk und die Herzenshaltung eines jeden Einzelnen. Und wie wir schon bei Israel gelesen haben, ich erinnere, was hatten wir da in 2. Mose 32? Wer gegen mich gesündigt hat, werde ich aus meinem Buch auslöschen. Ich werde ihre Sünde an ihnen heimsuchen. So lässt Gott den Menschen Freiräume für eigene Entscheidungen. Schenkt selbst in der Entfremdung des Menschen, schenkt Gott Gelingen und übt somit Gericht, dass die Menschen ertragen müssen, was sie selbst geschaffen haben. Gerichtsbeispiele gibt's genug. Der Kain, die Sintflut, Turmbau, Sodom und Gomorra, Wegführung und Verbannung Israels nach Assyrien oder Babel oder unter die Nationen. Auch für die Zukunft sind Gerichte vorhergesagt, schlimme Gerichte, die ein Drittel der Menschheit vertilgen werden, aber es wird bei allen Gerichten immer so enden wie bei Josef. Ihr gedachtet es, böse zu machen, aber Gott gedachte es, gut zu machen. Die Bibel mahnt uns deutlich, und sowohl uns Gläubige, die wir Glieder seines Leibes sind, für uns heißt es, ein jeder gebe Obacht, wie er darauf baue. 1. Korinther 10, Vers 13. 1. Korinther 3, Vers 10, Entschuldigung. Paulus legt den als weiser Werkmeister den Grund, ein anderer baut darauf weiter. Ein jeder gebe Obacht, wie er darauf baue. Und für den natürlichen Menschen gilt, Römer 2, Vers 5, gemäß deiner Härte und deinem unumsinnenden Herzen speicherst du dir selbst Zorn auf für den Tag des Zorns und der Enthüllung des gerechten Gerichtes Gottes, der jedem seinen Werken gemäß vergelten wird. Und zwar denen, die mit Ausharren in guten Werken Herrlichkeit und Ehre und Unvergänglichkeit suchen, äonisches Leben, denen aber, die aus Ränkesucht handeln, gegen die Wahrheit widerspenstig sind, aber willfährig der Ungerechtigkeit folgen, Zorn und Grimm. Gott, der Allerhöchste und Souveräne, hat also eine Schöpfung ins Dasein gerufen, die fähig ist zu fallen. Kein Selbstläufer, keine Marionetten, keine Automaten. Doch ebenso hat er alles, was zur Rettung der gefallenen Schöpfung notwendig ist, vorher ersehen, vorher geplant und universal gewirkt. Jeder eigene Willensentschluss und die Boshaftigkeit der Geschöpfe wird einmal offenbar, sodass jedes sündhafte Wesen an der eigenen Boshaftigkeit und Störrigkeit und Verlorenheit selbst zerbricht, sodass jedes Geschöpf aus dem Inneren heraus wünschen, wollen und bekennen wird, Herr ist Jesus Christus, nur in ihm ist Rettung, ihm will ich gehören. Die Vollendung der Heilsgeschichte Gottes läuft nur über das vollständige, überzeugte Ja und innigste Einverständnis des Geschöpfes. Niemals im Widerspruch, niemals im Zwang und niemals im Automatismus. Und genau so ist in Gottes Plan vor aller Schöpfung, alle Abkehr, alle Sünde, alle Verlorenheit vorhergesehen. Es braucht zu keinem Zeitpunkt ein Nachbessern oder Korrigieren. Der allweise Baumeister hat im Vorhinein alles berechnet und einkalkuliert. Eine Zeit lang läuft beides parallel, die Heilsabsichten Gottes und der Eigenwille der Geschöpfe. Aber wer hat denn den längeren Atem, die längeren Beine, das größere Durchhaltevermögen, die innigere Liebe? Wie überzeugt denn Gott? Blick zurück zu Abraham und dann sind wir auch bald am Ende. Abraham zweifelte. Erst versprach Gott ihm Land und Nachkommen. Aber als nichts geschah, da heißt es in 1. Mose 15, fürchte dich nicht, Abraham. Ich bin dir ein Schild, dein sehr großer Lohn. Und Abraham sprach, Herr, Yahweh, was willst du mir geben? Ich gehe doch kinderlos dahin und der Erbe meines Hauses ist Eliezer von Damaskus. Und Abraham sprach, siehe, mir hast du keinen Samen gegeben. Und siehe, der Sohn meines Hauses wird mich beerben. Doch trotz Zweifel wird er der Vater aller Glaubenden. Das ist gerade ein paar Verse später. Das war gerade in 1. Mose 15, Vers 1 und in 15, Vers 6 heißt es, und er glaubte Yahweh und der rechnete es ihm zur Gerechtigkeit an. Was ist zwischen Vers 1 und Vers 6 geschehen? Wir lesen es. Und siehe, aufpassen, das Wort Yahwehs geschah zu ihm. Nicht dieser wird dich beerben, sondern der aus deinem Leibe hervorgehen wird, der wird dich beerben. Und er führte ihn hinaus und sprach, blick in den Himmel, zähl die Sterne, wenn sie zählen kannst. Und er sprach zu ihm, also wird dein Same sein. Und er glaubte Yahweh und der rechnete es ihm zur Gerechtigkeit. Gott spricht. Es ist die Veränderung, die durch Gottes Wort geschieht. Das Hören auf Gottes Wort, das Anschauen seiner Herrlichkeit, das verändert. Gottes Wort ist wirksam. Es wäre töricht zu behaupten, der Wille des Geschöpfs spielt für Gott überhaupt keine Rolle. Und wäre auch töricht zu behaupten, andersrum. Es käme nur auf die Entscheidung des Geschöpfes an. Beides ist falsch. Gott achtet und respektiert unseren Eigenwillen. Aber wenn die Zeit reif ist, erfüllt ist, dann lässt er den Lichtglanz der Herrlichkeit im Angesicht Jesu Christi in unseren Herzen aufleuchten. Sehen wir doch, was an Paulus geschehen ist. Von einem Moment auf den anderen fragt er, was willst du, dass ich tue? Letztendlich bringt er durch seine Fülle, das Pleroma, die Fülle des Christus, das All in Allen zur Erfüllung. Alles, so lesen wir in Epheser 1, Vers 23, alles ordnet er ihm unter ihm zu Füßen und ihn gibt er als Haupt über alles der herausgerufenen Gemeinde, die sein Leib ist, die Vervollständigung dessen, der das All in allem vervollständigt. Und dazu, um dieses Ziel der universalen Allvollendung zu erreichen, um in Christus das All aufzuhaupten und das gesamte Weltenall dahin zu führen, dass sie unter dem Haupt des Christus ihren Platz haben, dazu hat sich Gott Menschen aus allen Nationen vorher ersehen und bildet sich daraus den Leib des Christus, die Fülle des Christus, damit durch uns sein Reichtum zur Ausführung und Darstellung kommen wird. Er erweckt uns, Epheser 2, Vers 7, er erweckt uns zusammen und setzt uns zusammen nieder inmitten der Überhimmlischen in Christus Jesus, um in den kommenden Äonen den alles übersteigenden Reichtum, wer ist noch reicher, wenn sein Reichtum alles übersteigt, den alles übersteigenden Reichtum seiner Gnade in Güte durch uns in Christus Jesus zur Schau zu stellen. Und in 2. Korinther 1, Vers 20 heißt es, alle Verheißungen Gottes sind ja in ihm. Und darum ist auch das Amen durch ihn zur Verherrlichung Gottes durch unseren Dienst. Das ist der Wille und die Absicht des Vaters der Liebe. Diesem Willen dürfen wir uns schon jetzt und hier und heute freiwillig und voller Freude und Dankbarkeit unterordnen. Das ist möglich, weil der Vater uns durch Neuzeugung seinen Geist und sein Wesen geschenkt hat. Und dieser, sein Geist, nun die Herrschaft über unser altes, natürliches Ich übernommen hat. Wir wollen für heute festhalten das gerade gelesene Wort und kommen dann auch zum Schluss. 2. Korinther 1, Vers 20. Alle Verheißungen Gottes sind ja in ihm. Darum ist auch das Amen durch ihn zur Verherrlichung Gottes durch unseren Dienst. Gott ist der Souverän. Er ist der Souverän. Und wir dürfen Diener seines Willens sein, zu seiner Verherrlichung. Das ist ein ganz wesentlicher Aspekt bei der Zubereitung des Christusleibes. Zubereitet zu werden dahingehend, dass wir nicht weiter unseren Willen durchsetzen, nicht unsere Ziele verwirklichen, nicht unsere Absichten zur Durchführung bringen, sondern uns seinen Willen aneignen, uns unter seine Ordnungen einrenken zu lassen, seinen Geist in uns herrschen und walten zu lassen, seine Absichten, sein Wesen in uns zur Ausgestaltung bringen lassen. Und wie Gott nun an uns wirkt, wie er uns zubereitet und auferbaut, das wollen wir dann morgen weiter betrachten. Möge uns sein Wort in uns groß werden. Amen. Dann bete ich noch mit uns. Geliebter Vater, wir danken dir von ganzem Herzen, dass du unser Vater bist, weil du uns in dein Leben hineingezeugt hast. Wir dürfen dein unvergängliches Gottesleben in uns tragen. Wir dürfen deinen Geist haben, der von nun an in uns herrscht, der von nun an die Regie über unser altes Ich übernimmt, der von nun an uns erzieht, der uns hinleitet zu dir. Und das mögest du schenken, dass wir loslassen von unserem alten Ich, dass wir loslassen von uns selber, um dich zu ergreifen, um dir die Herrschaft in unserem Leben zu geben und zu wollen, dass du in uns lebst und wirkst und handelst. Da ist für uns selber nicht viel Platz. Aber wir danken dir, dass du der Souveräne bist, dass du der bist, der den Lichtglanz der Herrlichkeit auch in unseren Herzen hast groß werden lassen, dass wir so überzeugt sein dürfen, dass wir wollen, wie du willst, und uns unterordnen unter deinen Willen. Wir danken dir, dass du in uns und mit uns und an uns arbeitest. Wir können kommen, so wie wir sind. Wir müssen aber nicht so bleiben, dass du uns veränderst, indem wir dich selber anschauen und deine Herrlichkeit uns umgestaltet in deine Herrlichkeit. Wir danken dir, dass du so gnädig mit uns verfährst und wir wollen auch an alle Schwachheit und Not und Krankheit und Schmerz und Einsamkeit und alles, was uns plagt in dieser Welt und in dieser Zeit und in diesem Leib der Niedrigkeit, das wollen wir dir nennen und bringen, aber es soll uns nicht davon abhalten, dass wir dich vor Augen haben und dein Ziel verfolgen, dass du in uns groß wirst, Das mögest du schenken und es an uns wirken. Und wir wollen dir anbefehlen, jeden Einzelnen, der heute hier ist, dass dein Wort nicht leer zurückkommt. Wir wollen dir auch alle anderen Glaubensgeschwister anbefehlen, dass du deine Gemeinde zubereitest, deinen Leib zubereitest bis zur Fülle und Vollendung. Du wirst es sicher tun. Wir danken dir und loben dich dafür. Wir wollen dir auch dein Israel anbefehlen. Auch das hast du vor, an Israel zu wirken, dass es dir zum Segen werden darf und allen Völkern zum Segen werden darf. Und auch die Völker befehlen wir dir an. Sie sind in Not und Elend und Irrung und Wirrung verloren und merken es nicht. Gedenke du, lieber Herr, deiner Erbarmungen, gerade da, wo die Not besonders groß ist. Wir beten dich an, Herr Jesus Christus, du bist der Sohn des lebendigen Gottes. Amen. Amen.